Ich grüße euch auch ganz herzlich, freue mich, euch zu sehen. Mein Jugendzimmer, das lag direkt unterm Dach. Und irgendwann bemerkte ich auf diesem Fenstersims meines Fensters da an meinem Zimmer, dass da mal so Schmutz liegt. Und dann schaute ich natürlich nach oben und merkte, da ist jetzt plötzlich ein Nest. Das war nicht immer da, aber auf einmal war es da. Und ich hatte Schwalben als Nachbarn bekommen. Also ich muss sagen, an die konnte ich mich recht schnell gewöhnen, weil diese Schwalben auch irgendwann Jungen hatten und die guckten genauso neugierig nach unten wie ich zu ihnen nach oben und wir hatten dann immer so einen Plausch unter Nachbarn. Und also auch bemerkenswert ist, wenn diese Eltern dann kommen und ihre Jungen versorgen, dann fliegen die einem quasi an der Nase vorbei. Die haben da keine Scheu und das habe ich immer genossen. Meine Nachbarn unter mir, die kamen immer mal wieder und sagten, mach mal im Herbst das Nest kaputt, weil der Dreck auf unseren Fenstersimsen und so, das geht doch nicht. Aber das war mit mir nicht zu machen. Ja, warum nicht? Einfach, weil ich mich jedes Jahr im Frühjahr darauf freute, dass die wiederkamen. Und ich freute mich auf das Wiedersehen. Und irgendwie hat es mich auch froh gemacht, so ihre Treue zu mir. Ja. Ich erzähle das mit den Schwalben, weil wir ja auch im Predigttext, den wir gemeinsam miteinander gesprochen haben, Psalm 84, von diesen Schwalben hörten. Ne? Wo sich da jemand freut und sagt, Gott, sogar die Schwalben haben bei dir im Tempel ein Zuhause, dürfen bei dir wohnen. Es hat Freude ausgelöst und ich kann diese Freude verstehen, weil ich war ja auch sozusagen Nachbar von diesen Schwalben. Und ich will diesen Psalm uns nochmal kurz in Erinnerung rufen, was da für Sätze aufleuchten. Wo da jemand sagt, also das ist ja ein Lied der Korachiter, wo da jemand sagt, meine ganze Liebe gehört deinem Haus. Ich möchte jetzt dort sein, in deinen Vorhöfen. Sogar die Vögel dürfen bei dir wohnen. Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus bleiben dürfen. Ein Tag nur in deinen Vorhöfen, also irgendwo am Rande, zählt mehr als sonst tausend andere. Also der Tempel war ein Sehnsuchtsort. Und so möchte ich auch die Predigt nennen, Psalm 84, wo die Sehnsucht nach Hause findet. Wo die Sehnsucht nach Hause findet. Wir hören und wissen das vielleicht auch aus der eigenen Bibellektüre, dass für den Juden der Tempel etwas ganz Besonderes ist. Ein Ort, wo sich die Liebe hinrichtet, wo sich die Sehnsucht auf den Weg hin macht, wo viele Wünsche sich sammeln. Und ich möchte mal fragen, was hat eigentlich diesen Ort des Tempels zu diesem Sehnsuchtsort gemacht? Was sagt uns persönlich eigentlich dieses Bild des Tempels noch? Weil wir haben ja nur noch Kirchen, aber kein Tempel. Kirchen sind Versammlungsorte, aber ein Tempel, da ist Gott drin. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Ein Tempel, da ist Gott drin. Was sagt uns das eigentlich noch, wenn die Juden immer von ihrem Tempel schwärmen? Warum war es ihnen so wichtig? Warum schauten sie über Jahre und Jahrhunderte sehnsuchtsvoll nach diesem Ort? Hat es vielleicht mit einer grundsätzlichen Neigung von uns Menschen zu tun? Was könnte diese grundsätzliche Neigung sein? Dass wir so eine gewisse Sympathie für religiöse Statussymbole hegen? Ne? So was Repräsentatives, so ein Tempel, das gibt was her. Das zeigt die Größe und Pracht des eigenen Glaubens. Oder lassen sich vielleicht religiöse Gegenstände, ein Tempel ist auch irgendwie ein Gegenstand, ne? Den kann man anfassen. Lassen sich vielleicht religiöse Gegenstände immer ein bisschen mehr begreifen als dieses oft wenig handfeste Vertrauen, mit dem gläubige Menschen unterwegs sind? Also wenn wir eine Antwort suchen auf die Frage, was sagt uns eigentlich persönlich noch der Tempel, dann müssen wir vielleicht zunächst mal fragen, wie haben denn diese altorientalischen Menschen gedacht? Und ich kann dazu schlicht und ergreifend sagen, dass ein Jude in Bildern gedacht hat und oft auch in Bildern lebte. Das unterscheidet uns schon auch von Juden oder überhaupt auch von diesen Kulturen, weil wir ja so mitteleuropäisch aufgeklärt anders unterwegs sind. Warum anders? Ja, weil wir gerne klare Sachverhalte hätten und hieb- und stichfeste Definitionen brauchen. Und am besten noch so übersichtliche Tabellen hätten, damit hier oben der Kopf wirklich Klarheit findet. Aber anders der Jude, weil er wusste um diesen erfahrbaren Ort, er wusste um diesen emotional aufgeladenen Ort. Und ich will mal fragen, und ich sage das bewusst emotional aufgeladen, warum war der Tempel so schön eingerichtet, so liebevoll und wertvoll eingerichtet? Warum war dort alles schön? Weil sich jeder, der dorthin ging, vergewissern sollte, wie schön die Nähe zu Gott ist und wie wertvoll diese Begegnung mit Gott ist. Der Tempel war also für den Juden ein ganz besonderer Zielpunkt seiner Sehnsucht und seiner Hoffnung, aber besonders deswegen, nicht weil wir religiöse Gefühle brauchen, er war besonders ein Zielpunkt seiner Sehnsucht, weil sich seine Sehnsucht dort mit einem Versprechen verbunden hatte. Und dieses Versprechen hatte Gott selbst gegeben. Er hatte zugesagt, an einem Ort fest anzutreffen zu sein. Er hatte zugesagt, an einem Ort zu wohnen. Ich lese uns diesen Text mal aus 1. Könige 9. Der Herr sagte zu König Salomo: Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe diesen Tempel, den du gebaut hast, erwählt und zu einem Ort erklärt, an dem mein Name wohnt für alle Zeiten. Meine Augen sind stets auf dieses Haus gerichtet. Dort ist mein ganzes Herz euch zugewandt. Gott hat ein Versprechen gegeben. Er hatte gesagt, dort bin ich, für euch da. Jetzt muss man fragen, ja, braucht denn Gott ein Gebäude, um gegenwärtig zu sein? Hat er im Grunde genommen eine Adresse nötig? Nein, hat er nicht. Aber unser Glauben braucht eine Adresse. Unser Glaube braucht sozusagen eine Wohnung, zu der er kommen kann, um Annahme zu erfahren, um Aufnahme zu erfahren, um Sicherheit zu erfahren, um Geborgenheit zu erfahren. Unser Glaube braucht das. Und das wusste Gott, er hat gesagt, da bin ich, für euch da. Ich verspreche, dass ich da sein werde. Glaube braucht Orte, wo sich die Sehnsucht nach Gott verbindet mit seinem Versprechen, mit seinem gegebenen Wort, ich bin da. Nicht nur im Allgemeinen und im Kontext des Universums, sondern in einer ganz besonderen Weise für euch da. Und der Tempel war dieser Treffpunkt von Sehnsucht und von dem Versprechen, das Gott gegeben hat. Und ich glaube, dass die allermeisten heute auch hier sind, weil du irgendwie Ausschau hältst nach Gott. Ich meine, wir können uns ja gegenseitig nicht mehr der Annahme verdächtigen, dass wir jetzt nur noch aus Gewohnheit hierher kommen. Also da hat uns ja die letzten Monate irgendwie ziemlich gegen Strich gebürstet, was so das gewohnheitsmäßige Kommen angeht. Aber ich glaube, dass du da bist und teilnimmst an diesem Gottesdienst, weil du nach Gott Ausschau hältst. Ich habe von meinen Schwalben erzählt und der Psalm 84 erzählt das auch, dass sogar Vögel bei dir, Gott, wohnen dürfen. Und womöglich steht, wenn man Psalm 84 anschaut, dahinter auch die Erfahrung, dass dieser Ort gemeint war wie so ein sicheres Nest. Ich will den Tempel jetzt nicht zu klein machen, aber letztlich leben wir nicht von großen Begriffen, sondern das, was wir brauchen, das müssen wir ausgezahlt bekommen in kleinen Erfahrungen, in kleiner Münze. Erfahrung der Annahme, Umarmungen. Und ich glaube, der Tempel war genau so gemeint, ein sicherer Ort, wo sich diese Nestwärme wiederfinden lässt und Geborgenheit bei Gott, aber auch Geborgenheit, weil da andere Menschen sind, die genauso Gott vertrauen wollen, wie wir selbst auch oder wie die Juden damals. Und ich möchte jetzt mal einen Bogen schlagen vom alttestamentlichen Konzept des Tempels hin zum Neuen Testament. Weil das Neue Testament sagt, dass dieser Tempel Gottes, diese zugesagte Gegenwart, das Dasein Gottes, sich jetzt wiederfindet in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und damit spreche ich nicht Kirchen an, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen. Hören wir mal Epheser 2. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Er wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist dieser Raum, wo Gott gesagt hat, hier lege ich meine Gegenwart rein. Oder hören wir nochmal 1. Petrus 2. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Das ist Tempelsprache. Ja? Also das Haus Gottes besteht vor allen Dingen aus lebendigen Menschen, die wie lebendige Steine sich gegenseitig Halt geben und Sicherheit geben und einen Raum bilden, wo man ankommen kann, wo man hinkommen kann. Und die letzte Zeit, die hat es uns echt nicht einfach gemacht, diesen Raum zu haben, zu finden. Und doch ist es die Wahrheit und doch ist es unsere Wahrheit. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist ein heiliger Raum. Und Gott nutzt dieses Beziehungsgeflecht, diese leibliche Nähe zueinander. Und er trägt jedem von uns, aber auch uns als ganzer Gemeinschaft auf, das einander zu geben, was er jedem im Bruchteil einer Sekunde komplett und vollendet geben könnte. Verstehst du? Ne? Du hast deine Bedürfnisse, du hast deine Fragen, du hast deine Wünsche. Das könnte er im Nu erledigen. Und er trägt der Gemeinschaft auf, das einander zu geben, was er dem jeweils Einzelnen geben will. Und das macht die Gemeinschaft der Gläubigen so wichtig und so heilig, weil Gott darin handelt. Uns ist es als Teil des Volkes Gottes aufgetragen, gegenseitig Halt und Geborgenheit zu schenken. Und das üben wir vielleicht auch wieder neu, ne? So tastend und probierend und langsam, aber wir machen weiter. Und nun möchte ich noch mal einen anderen Begriff einführen, der mir kürzlich neu begegnet ist, als ich ein Buch von Jürgen Moltmann, das ist ein ganz großer und ehrenwerter Theologe, Jürgen Moltmann, also als ich ein Buch von ihm las, ist mir dieser Begriff neu begegnet. Und Jürgen Moltmann greift eine unverlierbare Hoffnung, einen unverzichtbaren Begriff der Hoffnung aus dem Judentum auf. Und zwar ist das die Schechina Gottes. Die Schechina Gottes. Ich will mal fragen, hat schon mal jemand dieses Wort gehört? Ja, eine. Noch jemand? Das sind nicht gerade viele, aber dann freue ich mich, euch die Schechina Gottes ein bisschen näher bringen zu können. Wären wir jetzt eine Synagoge, hätte ich nur erhobene Finger gesehen. Ja? So, was beschreibt dieses Wort? Das kommt her von dem hebräischen Wortstamm für Zelten und Wohnen, was im alten Vorderen Orient im Grunde genommen das Gleiche war. Ja, man wohnte in Zelten, also der Ort, wo man zu Hause war. Und wir erinnern uns, dass ich vorhin gesagt habe, dass Gott verheißen hatte in 1. Könige 9, dass er seinen Namen oder viele andere Stellen sagen auch seine Herrlichkeit wohnen lassen würde an diesem Ort, nämlich dem Tempel. Ja? Sein Name wohnt dort, seine Herrlichkeit wohnt dort. Und hier ist es jetzt wichtig, und ich bitte euch jetzt mal mitzudenken, hier ist es jetzt wichtig, eine Unterscheidung vorzunehmen. Weil es gibt ja Gott im Kontext des Universums, ne, so immer und überall. Und wir lieben ja Definitionen und deswegen hat die Christenheit auch so ein schönes Wort entwickelt wie Allgegenwart Gottes. Allgegenwart, ne, also klar, überall, kein Problem. Aber das ist nur begrenzt richtig. Und deswegen spreche ich von dieser Unterscheidung oder andere sprechen von dieser Unterscheidung, weil es gibt die allgemeine Gegenwart, ne, im Kontext des Universums. Aber es gibt eine bestimmte, eine verheißene, eine ganz besondere Gegenwart an einem bestimmten Ort, für eine bestimmte Zeit, für bestimmte Menschen. Und das ist die Schechina. Und der jüdische Philosoph Franz Rosenzweig sprach in diesem Zusammenhang auch von der Selbstunterscheidung Gottes, wenn er diese Einwohnung Gottes im Tempel meint. Was meint das? Er sagt, Selbstunterscheidung Gottes, er ist regierend und thronend dort oben im Himmel der Himmel. Ja, dort thront er, aber er wohnt im Tempel. Und dort ist er anzutreffen für die Menschen. Also eine Selbstunterscheidung, die Gott selbst vornimmt. Ist jetzt kein theologischer Kunstgriff. Gott selbst nimmt sich vor, weil er sagt, dort wohnt mein Name, dort lasse ich meine Herrlichkeit ruhen, auf genau diesem Ort. Nicht überall in Israel, genau dort. Er war wirklich dort und ganz anders. Und deswegen wusste auch der Jude, Gott ist da, ja, ja, irgendwie ist er da. Aber dort ist er ganz anders als im Rest der Welt. Deswegen wollten sie mit ihren Herzen und Wünschen und Füßen immer wieder dahin. So, dann gab es allerdings in der Geschichte Israels eine ziemlich ernüchternde und nahezu katastrophale Erfahrung. Nämlich, sie gingen ins Exil. Sie gingen ins Exil. Das hatte damit zu tun, dass Israels Untreue so nicht weitergehen konnte und die Babylonier eroberten Israel und nahmen auch schließlich Jerusalem ein und führten ganz viele Juden in die Fremde, ins Exil. Und plötzlich ist dieser Sehnsuchtsort für ganz viele Juden nicht mehr erreichbar und das war ein Problem. Und jetzt möchte ich einen Prophetentext hier zitieren, der ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wir lassen ihn mal an uns ran. Hesekiel 11. Dann hoben die Cherubim, ich habe dazu geschrieben, das sind die allerhöchsten Engelwesen, ja? Dann erhoben die Cherubim ihre Flügel. Die Herrlichkeit des Gottes Israels war über ihnen. Die Herrlichkeit Jahwes stieg empor, weg aus der Mitte der Stadt, gemeint ist aus dem Tempel heraus. Und sie blieb stehen auf dem Berg im Osten der Stadt. Und der Geist hob mich empor und brachte mich nach Chaldea, das ist Babylonien, zu den Verbannten. In der Vision im Gottesgeist. Also Israel ist im Exil, vermisst Gott, vermisst das Zuhause, die Heimat, Eretz Israel. Und was jetzt? Und also ein bisschen kommt mir die Erfahrung fast bekannt vor, weil die letzten Monate waren auch ein bisschen Exil, oder? Nicht zurück zu können an die vertrauten Orte, wo immer die für dich liegen, aber auch an die vertrauten Orte des Glaubens. Konntest nicht hin, konntest die Menschen, mit denen du zusammen Gott vertraust, nicht sehen oder immer nur auf komplizierte Weise. Das macht doch was mit einem. Also dann hast du vielleicht so ein bisschen das Fahrgefühl dieser Menschen, das sie in den Knochen hatten. Und auch wir merken das ja, dass selbst so ein vertrauter Ort sich nicht mehr ganz so vertraut anfühlt, weil viele schon lange nicht mehr hier waren und auch weil man getrennt ist von vertrauten Menschen. So, aber für die Juden entstand jetzt eine Frage, die für sie existenziell war, nämlich wo denn nun die verheißene, das heißt die zugesagte Gegenwart Gottes zu finden sei. Sie brauchten sie. Wo ist sie denn jetzt, wenn der Tempel zerstört wurde? Und dann begann sich eine leise Hoffnung zu entwickeln, die zuallererst eine vorsichtige Frage war. Was war die vorsichtige Frage? Die vorsichtige Frage war, wird der Name Gottes, wird die Herrlichkeit Gottes mit uns ins Exil gehen? Ja? Wird Gott mitwandern in diese Verbannung? Und das Judentum seit dieser Zeit bekennt ja. Und Jürgen Moltmann bekennt, und das ist ein großer Dogmatiker, er bekennt ja. Und er schreibt dazu, sie, die Schechina, wird zum göttlichen Leidensgefährten Israels. Daraus entsteht die Erwartung, dass die Schechina im Exil zusammen mit dem Volk aus der Fremde nach Jerusalem zurückkehren wird. Wenn Gott sein Volk erlöst und daheim führt, wird auch seine mitwandernde Schechina von ihrer Irrfahrt erlöst werden und heimkehren. Wenn ich Zeit hätte, würde ich diesen Gedanken noch mal ein bisschen falten, dass auch Gott ja zurück will an den Ort der Verheißung, Eretz Israel. Das war nicht nur ein territorialer Gedanke, so von wegen, das ist unser Land, sondern das war der Boden der Verheißung. Da hat gesagt, will Gott segnen. Da hat Gott gesagt, will er segnen. Und deswegen, die Juden hätten ja sagen können, also wenn du mit uns ins Exil gehst, in der Verbannung mit uns unterwegs bist, prima, dann ist ja egal, wo wir sind, Hauptsache du bist da. Nein, sie wussten, gesegnet im Vollmaß werden wir nur in Eretz Israel, auf dem Boden der Verheißung. Und deswegen wollte Gott mit ihnen zurück, weil er gesagt hat, da werde ich euch segnen. Das ist euer Land, euer Teil, euer Erbbesitz. Das gehört euch. Ja, und deswegen, ich traue mich das mal zu sagen, wir könnten sagen, oh, es gibt ja also jetzt neuere Formen des Gottesdienstes und ja, ich habe mich jetzt durchs Internet geklickt und 1 Million Predigten angehört, ist alles wunderbar, aber es gibt einen Ort, der Verheißung hat, das ist Gemeinde Jesu, nicht im Kontext des Universums, sondern in der Ortsgemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Das Gebäude ist nicht wichtig, die Gemeinschaft der Gläubigen. Gott geht mit in die Fremde und er identifiziert sich mit dem Schicksal seiner Leute. Er geht mit ins Exil und das hat uns vielleicht auch was zu sagen. Warum? Er geht mit ins Exil unserer persönlich erlittenen Ahnungslosigkeit. So, wie geht denn das jetzt so weiter mit mir und überhaupt? Oder er geht mit ins Exil der Entfremdung, die wir auch spüren, sogar zu vertrauten Orten hin. Er geht mit ins Exil der Unverbundenheit oder des ermüdeten Glaubens. Und das ist kostbar, dass er mitgeht. Und wisst ihr, das ist jetzt nicht nur ein alttestamentliches Konzept, die Schechina, prima, sie sei den Juden gegönnt, sondern dass Gott gegenwärtig ist an einem besonderen Ort, an einem bestimmten Ort, und dass dort seine Kraft, sein Name, sein Wesen von ihm ausgeht, das wird intensiviert und aktualisiert in Jesus. Er wird dieser Ort, dieser Tempel, und seine Gemeinde ist dann sein Tempel. Ich lese mal 1. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und wohnte unter uns. Er wohnte, er zeltete, steht da. Er zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Und das ist wieder voller Tempelsprache. Also, und wieder treffen wir auch diese Selbstunterscheidung Gottes an. Ja, Gott ist im Himmel geblieben und regiert und thront, aber er wohnt in Jesus und kommt in unsere Lebenssituation, in unsere Exilerfahrungen, der Fremde, der Ahnungslosigkeit, der Ermüdung. Er nimmt Teil an unserem Leben, geht durch alle unsere Irrungen und Wirrungen mit. Und ich will dir das einfach auch so persönlich, wie ich es kann, zusagen, dass dieser Jesus mit dir in dein ermüdetes, ahnungsloses Leben geht. Gerade jetzt. Und dass dieser Jesus in dir lebt, als wärst du sein Tempel. Und dir dort seine frohmachende und freimachende und kraftvolle Gegenwart zusagt. Und das ist, Jesus ist dieser Ort, wo wir merken, dass Gott sein Versprechen hält, weil er da ist. Ne? Ich habe mal so einen schönen Text gefunden, den ich mal so ansatzweise aufleuchten lassen möchte, wo jemand sagt, wo Gott sagt, ich bin da in den schwierigen Zeiten deiner Vergangenheit. Und in die schwierigen Zeiten deiner Vergangenheit und in das Ungewisse deiner Zukunft lege ich meine Zusage, ich bin da. Und in die Fülle deiner Aufgaben und in die Leere deiner Geschäftigkeit lege ich meine Zusage, ich bin da. Und in das Gelingen deiner Gespräche und in die Langeweile deines Betens lege ich meine Zusage, ich bin da. In die Freude deines Erfolgs und in den Schmerz deines Versagens lege ich meine Zusage, ich bin da. Das muss man wirklich an sich ranlassen. Dass Gott zu dir kommt. Wenn du dich gut genug kennst, fallen dir ein paar gute Gründe ein, die Gott eigentlich auf Abstand halten müssen. Ja? Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Aber du weißt, wie ich bin. Ich will mit dir sein. Aber ich krieg vieles noch nicht hin. Ich kann auch nicht dafür garantieren, dass es besser wird. Ich will mit dir sein. Ich will auf deinem Leben ruhen. Mit meinem Namen in deinem Leben wohnen. Ich will mit dir sein. Ich bin da. So, zurück zu Psalm 84. Die Schwalbe hat ein Nest gefunden. Deine Altäre. Was für ein schönes Wort. Ein Nest, ein Ort voller Sicherheit, Wärme, Geborgenheit. Und ich glaube, dass Gemeinde genauso gemeint ist. Also es soll nicht so kuschelig sein, wie sich das vielleicht auch assoziieren lässt. So, ne? Hauptsache, wir haben uns alle und dann ist es so schön muckelig. Und ne? Ich weiß alles über dich, du weißt alles über mich. Ne? Nichts trennt uns mehr. Also ganz ehrlich, das würde mich eher in die Flucht schlagen. Ne? Aber ein Ort, wo man hingehört, wo man sicher ist, wo man nicht allein ist. Und ich glaube, dass dieser Ort auch hier, Christuskirche, ein heilsamer Ort sein soll. Ein heilsamer Ort. Ich möchte nochmal eine Einsicht hier aufleuchten lassen. Ich weiß nicht, von wem die kommt. Da sagt jemand, ich suchte meine Seele, doch ich konnte sie nicht finden. Ich suchte Gott, doch ich konnte nicht zu ihm gehen. Exil. Ich suchte meinen Bruder und fand drei, die mich verstehen. Ja? Seele, Gott, Bruder. Das ist dieser Ort, wo wir es uns wie Federn einander leichter machen können, wo wir einander wie ein Nest tragen können, wo wir denen, die aus dem Nest gefallen sind, ein Zuhause bieten können. Also, lass dir nochmal dein Glück zusprechen mit den Worten aus Psalm 84. Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus bleiben dürfen und die dich immer zu preisen können. Wie glücklich sind die, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt, zu deinem Heiligtum zu ziehen. Wenn sie durchs Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf, Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie auf dem Zionsberg wieder vor dir stehen. Amen.